Morgen, liebe Gemeinde, heute geht es weiter in unserem Bibeltext im Lukas-Evangelium. Wir lesen in Kapitel 7 die Verse 1 bis 10. Lukas Kapitel 7, Verse 1 bis 10. Da heißt es: Nachdem er aber vor den Ohren des Volkes alle seine Reden beendet hatte, ging er hinein nach Kapernaum. Und ein Knecht eines Hauptmanns, den jener schätzte, lag krank und war im Sterben. Als er aber von Jesus hörte, sandte er Älteste der Juden zu ihm mit der Bitte, er möge kommen und seinen Knecht retten. Als diese zu Jesus kamen, baten sie ihn eindringlich und sprachen: Er ist es wert, dass du ihm dies gewährst, denn er hat unser Volk lieb und er hat uns die Synagoge erbaut. Da ging Jesus mit ihnen hin. Und als er schon nicht mehr fern von dem Haus war, schickte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen: Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Darum hielt ich auch mich selbst nicht für würdig, zu dir zu kommen, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu der Menge, die ihm nachfolgte: Ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und als die Abgesandten in das Haus zurückkamen, fanden sie den kranken Knecht gesund. Bevor wir uns den Text genauer anschauen, wollte ich gerne noch ein paar Bilder zeigen. Hier sehen wir Kapernaum von oben, liegt am See Genezareth. Man sieht da noch Ruinen von alten Zeiten her und ein bisschen was Modernes. Hier rechts unten im Eck dieser Kasten, das ist die Synagoge. Wenn wir uns das nächste Bild anschauen, dann können wir die Synagoge von unten sehen. Genau, das sind die Ruinen der Synagoge in Kapernaum. Allerdings ist es nicht die Synagoge selbst, von der wir hier im Text gelesen haben, sondern diese Synagoge wurde später gebaut, im 4. Jahrhundert. Und unter dieser Synagoge, also unter dem Untergrund hier, den wir sehen, da sind die Überreste der alten Synagoge. Und da geht man davon aus, dass es eben genau diese Synagoge ist, von der Jesus hier spricht. Beim nächsten Bild können wir was von diesem Untergrund sehen. Also da oben ist die neue und unten ist noch ein alter Untergrund. Ich nehme an, dass das eben diese Überreste sind der Synagoge, von der wir hier im Text lesen. Genau. Und wir sollten auch anschauen, in welchem Kontext dieser Bibeltext steht. Wir finden diesen Text sofort im Anschluss an die Bergpredigt. In der Predigt, in der Jesus so viele Dinge gesagt hat, die für seine Zuhörer ziemlich neu waren. Er hat Dinge, die sie eigentlich wussten, ihnen auf eine neue Weise erklärt, wie sie es nicht gesehen haben. Und ihnen das gezeigt, was Gott eigentlich mit seinen Geboten beabsichtigt hatte. In dieser Predigt beschreibt Jesus die gute Frucht, die aus einem lebendigen Glauben an Gott erwächst. Ja, und es ist auch kein Zufall, dass wir diese Begebenheit vom Hauptmann genau nach der Predigt lesen. Denn nach der Predigt gibt uns Jesus eine Illustration, ein Beispiel für das, was er gepredigt hatte. Und es ist ausgerechnet ein römischer Hauptmann, ein Feind, der uns zeigt, wie ein echter und lebendiger Glaube aussieht. Ein römischer Hauptmann wurde Centurio genannt. Das war ein Befehlshaber über etwa 100 Mann. Manche sprechen von 80 Soldaten, andere von 100. Es gab solche Gruppen teilweise auch in doppelter Stärke. Und manche reden sogar von bis zu 1000 Soldaten, die so einem Hauptmann zu Befehl waren. Auf jeden Fall hat er eine große Menge an Kriegsleuten befehligt. Wir wissen auch, wie Juden allgemein über die Heiden gedacht haben. Sie verachteten sie. Sie hielten sie für unrein. Und Gemeinschaft mit einem Heiden zu haben, in sein Haus zu gehen, würde für sie bedeuten, sich selbst zu verunreinigen. Wenn sie zum Beispiel in das Haus eines Heiden gehen und mit ihm dort essen, dann kann es immer sein, dass da irgendwas Unreines vorher in der Küche war und jetzt kriegen sie das ab und dann machen sie sich selbst unrein. Also das ist etwas, was sie eigentlich versucht haben zu vermeiden. Und dieser Mann, von dem hier die Rede ist, das ist nicht einfach nur irgendein Heide, sondern eigentlich ist das noch schlimmer als ein Heide. Er ist ein römischer Centurio, ein Repräsentant der verhassten Besatzer im Land. Es ist jemand, der zu dem Zweck in Kapernaum im Einsatz ist, dass er das einheimische Volk mit Gewalt unter Kontrolle und dem römischen Reich gehorsam hält. Und es ist erstaunlich, dass Gott gerade einen solchen Menschen dazu erwählt, ein leuchtendes Beispiel für das zu sein, wie lebendiger Glaube an Gott aussieht. Die heutige Predigt ist in drei Punkte unterteilt. Der erste Punkt heißt die gute Frucht des Hauptmanns. Der zweite Punkt heißt die Demut des Hauptmanns. Und der dritte Punkt ist der Glaube des Hauptmanns. Diese Aufteilung habe ich im Rahmen der Vorbereitung auf den heutigen Tag in einer anderen Predigt gehört und habe sie als sehr hilfreich empfunden. Sie hilft uns, den Text besser zu verstehen, und deswegen möchte ich sie heute hier so verwenden. Der erste Punkt ist die gute Frucht des Hauptmanns. Und wenn wir hier von Frucht sprechen, dann meinen wir natürlich nicht Nahrungsmittel, sondern wir sprechen von der geistlichen Frucht, die Gott in uns wirkt. Das Erste, was auffällt, wenn wir uns die Frucht des Hauptmanns ansehen, ist seine Liebe zu seinen Feinden. Jesus hat in der Bergpredigt im Kapitel davor, in den Versen 27 und 28, gesagt: Euch aber, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen und betet für die, welche euch beleidigen. Und im Leben des Hauptmanns zeigt sich genau diese Liebe. Die Leute dort in dem Land waren nicht begeistert, dass die Römer da sind. Sie haben sie nicht gemocht. Und dennoch zeigt er ihnen Liebe. Lesen wir noch einmal, was die Juden über ihn zu sagen hatten. Die Ältesten sagten in Vers 4: Er ist es wert, dass du ihm dies gewährst. Denn er hat unser Volk lieb und er hat uns die Synagoge erbaut. Ich frage mich, was ein römischer Hauptmann alles tun muss, um die Ältesten in Kapernaum davon zu überzeugen, dass er das Volk wirklich liebt. In der Geschichte finden wir verschiedene römische Offiziere, die irgendwo in irgendein Land gegangen sind und die böse und gemein zum Volk waren, über das sie gestellt waren. Aber das, was wir von diesem Hauptmann lesen, passt nicht in dieses Bild. Er war nicht so ein typischer Offizier. An ihm war etwas anders. Er denkt offensichtlich nicht von sich selbst, er sei besser als die Juden um ihn herum. Und auch seinen Diener behandelt er nicht wie einen, der unter ihm steht, der weniger wert ist als er, sondern er sorgt sich aktiv um sein Wohlergehen. Und noch mehr, er behandelt Christus besser, als die Juden, sein eigenes Volk, ihn behandelt haben. Er sagt in Vers 6, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Es ist fast so, als hätte der Hauptmann Jesu Bergpredigt zugehört und alles genau notiert. Und dann beginnt er damit, alles exakt so umzusetzen, wie Jesus es gesagt hat, um diese Frucht hervorzubringen. Er liebt seine Feinde, ein Volk, das ihn eigentlich nicht im Land haben will und das ihn für so unrein hält, dass sie ja nicht wirklich in sein Haus gehen wollen würden. Er zeigt Barmherzigkeit, anstatt seinen Knecht wie ein austauschbares Stück seines Besitzes zu behandeln, was ja eigentlich die Norm war. Die Sklaven wurden nicht wirklich als vollwertige Menschen angesehen, sondern sie wurden verkauft und gekauft und man hatte allgemein die Macht, mit ihnen zu machen, was man will. Aber anstatt seinen Knecht so zu behandeln, zeigt er echte Anteilnahme am Leben seines Knechtes. Und weil er selbst nicht in der Lage ist, irgendetwas zu machen, wendet er sich an Jesus, dass er ihn heilt. Ja, ich denke, wir können hier wirklich einiges von ihm lernen. Es gibt solche unter uns, die auch Leute unter sich haben, die Mitarbeiter haben, Lehrlinge haben, die irgendwo Teamleiter sind, was auch immer. Wir sollten uns fragen, was haben wir eigentlich für eine Herzenshaltung diesen Leuten gegenüber? Sind sie wertvoll für uns? Sehen wir sie so, wie hier der Hauptmann seine Leute gesehen hat? Sehen wir in ihnen das, was Christus gesehen hat, als er gestorben ist, auch für diese Leute? Und der eine oder andere mag jetzt an jemanden denken, an jemanden ganz Konkretes in seinem Umfeld. Was ist deine Herzenshaltung diesem Menschen gegenüber? Sind sie es dir wert, dass du dich auch an Jesus wendest, um ihretwillen, dass du dir Zeit nimmst, vielleicht mal für sie zu beten? Vielleicht nicht jeden Tag, aber immer wieder mal. Und selbst wenn wir nicht irgendwelche Mitarbeiter oder sowas haben, die wir leiten, so haben wir doch Kollegen, wir haben doch Nachbarn, Familie, Freunde. Und ich denke, wir können auch hier für diese Beziehungen lernen, dass es wichtig ist, Anteilnahme am Leben der Menschen um uns herum zu haben und uns Zeit zu nehmen, um uns für sie an Jesus zu wenden. Wir sehen hier einiges an dieser guten Frucht beim Hauptmann. Er liebt seine Feinde, er zeigt Barmherzigkeit und er tut denen gut, die ihn hassen. Er spendet zum Beispiel freimütig für den Bau der Synagoge in Kapernaum. Aber jetzt könnten wir uns fragen, wäre es nicht eigentlich möglich, alle diese Dinge, die wir hier vom Hauptmann lesen, auch aus einer falschen Motivation herauszutun? Der Hauptmann könnte ja einfach nur daran interessiert sein, dass in dem Gebiet, wo er herrschen soll, dass es dort Stabilität gibt. Ja, er wurde ja schließlich dafür in das Land gesetzt, dass er das unter Kontrolle hält. Und das ist das, was seine Vorgesetzten von ihm erwarten. Das soll er dort tun. Und dafür muss er Rechenschaft ablegen, ihnen gegenüber. Und so könnte er einfach aus politischer Zweckmäßigkeit sich mit den Juden angefreundet haben, unabhängig von seiner eigenen Herzenshaltung. Einfach nur Politik. Und was sein Knecht angeht, es könnte ja sein, dass es einfach ein wirklich guter und effektiver Arbeiter gewesen ist. Ja, einer, dem man nicht alles dreimal erklären muss, der ihn versteht und der seine Aufgaben macht, der ihm den Rücken frei hält. Der Hauptmann könnte ja auch einfach nur daran interessiert sein, dass es so weitergeht, dass er ihn als Arbeitskraft behalten kann. Alle diese Taten hätten für sich genommen auch aus einer falschen Motivation geschehen können. Aber was der Hauptmann nur schwer hätte vortäuschen können, wäre seine Demut. Und das bringt uns zum zweiten Punkt, die Demut des Hauptmanns. Hören wir uns nochmal die Worte in den Versen 6 bis 8 an. Da heißt es, da ging Jesus mit ihnen hin. Und als er schon nicht mehr fern von dem Haus war, schickte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Darum hielt ich mich auch selbst nicht für würdig, zu dir zu kommen, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Wir sollten besonders darauf achten, wie er hier sagt, denn ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Natürlich könnte man auch hier sagen, ja, er betreibt weiter Politik, er möchte nicht die religiösen Empfindungen der Juden verletzen und deswegen verhält er sich so vorsichtig. Schließlich könnte sich ja Jesus nach der allgemeinen Auffassung der Juden verunreinigen, wenn er auf eine solche Weise Gemeinschaft mit ihm hat. Aber die Idee, dass ein stolzer römischer Soldat, ein Hauptmann, einer, der Cäsars Streitmacht, Weltmacht vertritt, sich auf eine solche Weise vor Jesus erniedrigt, das kann nur eines von zwei Dingen bedeuten. Entweder glaubte der Hauptmann wirklich, dass Jesus Gottes Sohn ist. Oder er veranstaltete hier eine groteske und maßlos übertriebene Show von Demut. Kein Jude wurde mit einem solchen Respekt behandelt. Das ist völlig untypisch, völlig unnormal. Das ist etwas, was er vielleicht sagen würde, wenn Cäsar selbst in sein Haus kommen wollen würde. Aber doch nicht einfach irgendein jüdischer Zimmermann oder ein Rabbi. Der Kontext macht uns klar, dass der Hauptmann durch seine Demut seinen Glauben an Jesus als Sohn Gottes zeigt. Ein normaler römischer Hauptmann würde sich als Eroberer sehen. Und es ist eine Sache, die Juden freundlich zu behandeln, aber sich selbst als so unwürdig darzustellen, dass er es nicht mal wert ist, dass er sich nicht mal als wert erachtet, einem jüdischen Rabbi zu begegnen, dass er in sein Haus kommen sollte, das ist schon, wirklich außergewöhnlich. Nein, die Demut war echt. Und wir können das sicher wissen, weil selbst wenn er hier irgendwie getrickst hätte, eines hätte er nicht geschafft. Er hätte nicht geschafft, Gott selbst hinter das Licht zu führen. Egal wie geschickt er in seinen politischen Aktivitäten wäre. Für Jesus ist es ein leichtes, in das Herz von uns Menschen zu schauen. Erinnern wir uns mal an die Pharisäer. Sie haben so religiös getan und alles. Und doch hat Jesus das gesehen, was in ihrem Herzen war. Es waren übertünchte Gräber in seinen Augen. Er hat durch alle diese Masken und alles, was es da gab, durchgesehen und hat gesehen, was im Herzen ist. Oder erinnern wir uns an die Frau am Brunnen, die ihm auch die ganzen Sachen nicht erzählt hat. Und doch wusste er sie, weil er sie kannte, weil er ihr Herz kannte. Und dieser Jesus bezeugt seine Echtheit. Das heißt ja, er wunderte sich über seinen Glauben. Das, was der Hauptmann hier an den Tag gelegt hat, das war keine Show, das war keine Maske, sondern das war echt, das war etwas, was direkt aus seinem Herzen kommt. Dieser Hauptmann ist ein lebendiges Beispiel, das Gott uns gibt, um die Frucht zu zeigen, die aus einem lebendigen Glauben an Gott erwächst. Und ein ganz wichtiger Hinweis darauf, dass ein Mensch wiedergeboren wurde, ist der, dass er sich Gott unterordnet. Und man könnte es auch anders sagen, dass die Demut eine ganz wichtige und wesentliche Herzenshaltung eines echten Christen ist. Wenn ein Mensch nie zerbrochen war über seine eigene Sünde, wenn er das nie erlebt hat, wenn er nie seine eigene Unwürdigkeit verstanden hat, sich in der Nähe Gottes zu befinden, dann kann man daran zweifeln, ob diese Person überhaupt errettet wurde. Und das ist das, was Jesus gemeint hat, als er in Kapitel 5, Vers 32 gesagt hat: Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Es ist diese Erkenntnis unserer eigenen Situation, die uns zur Demut bringt und die uns dazu bringt, zu Gott um Hilfe zu schreien. Im Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner wird die Demut des Zöllners deutlich. In Lukas 18, Vers 13 lesen wir: Und der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Und auch sonst lesen wir immer wieder diesen Grundsatz: Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Oder in Psalm 51 heißt es: Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, O Gott, nicht verachten. Und obwohl es dem Hauptmann möglich wäre, seine Freundlichkeit und Freigebigkeit vorzutäuschen, so beweist seine Demut, dass er diese Dinge nicht einfach nur aus Zweckmäßigkeit getan hat, sondern dass es seinem echten, lebendigen Glauben an Gott entspringt. Und das bringt uns zum letzten Punkt heute Morgen, der Glaube des Hauptmanns. Achten wir darauf, was wir in Vers 9 lesen. Da heißt es: Als Jesus das hörte, verwunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu der Menge, die ihm nachfolgte: Ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Wir lesen nur von zwei Begebenheiten, an denen es heißt, dass Jesus sich über irgendetwas verwundert hat. Das eine Mal hier, wo er sich wundert über den Glauben des Hauptmanns, und das andere Mal in Markus 6, Vers 6, wo es heißt, dass er sich wegen des Unglaubens des Volkes Israel wunderte. Er hat sich gewundert, er kommt zu seinem Volk und sie glauben nicht. Und hier ist einer, der ist nicht mal Teil seines Volkes und er glaubt. Und es ist interessant, dieser Hauptmann glaubte, dass Jesus die Macht über Krankheit und Gesundheit hatte, sodass er einfach nur ein Wort sprechen musste und sein Knecht wäre gesund. Und wir haben gesehen, wie solche Synagogen ausschauen. Wenn jemand so viel Geld hat, dass er so einen Bau finanzieren kann, wäre es für ihn sicher kein Problem gewesen, die besten Ärzte der ganzen Gegend, des ganzen Reiches zusammenzutrommeln wegen seinem Knecht, wenn er ihm wirklich so wichtig ist. Offensichtlich, entweder er hat es probiert und es hat nicht funktioniert, oder er hat hier etwas viel Besseres gesehen. Jemand, an den er sich wirklich wenden sollte. Er glaubt, dass Jesus seinen Knecht heilen kann. Und damit glaubt er auch an den himmlischen Vater, den er gesandt hat, der ihn gesandt hat. Und wie der Zöllner aus dem Gleichnis erkennt er seine Niedrigkeit und er erkennt Jesu Autorität an. Interessant ist auch, dass er sich selbst nicht für wert hält, dass Jesus in sein Haus kommt. Aber was sagen die Ältesten? Die Ältesten sagen, er ist es wert. Sie haben eine andere Sicht von ihm. Ja. In Vers 8 heißt es: Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Aber lasst uns nochmal überlegen, was heißt es denn, was der Hauptmann hier sagt. Er hält Jesus für jemanden, der einfach nur ein Wort sagen braucht und ein Mensch wird gesund. Wer hat denn eine solche Macht über Krankheit und Gesundheit, über Leben und Tod, als nur Gott allein? Und der Knecht war ja auch nicht nur ein bisschen krank. Wir lesen, dass es ihm sehr schlecht ging. Er lag praktisch am Sterbebett. Und trotzdem hält der Hauptmann es für vollkommen möglich, dass Jesus seinen Knecht heilt. Was der Hauptmann hier wirklich sagt, ist, dass Jesus Gottes Sohn ist, der die Macht über die Welt hat. Er erkennt Jesus als Gott an. Denn wer sonst kann auf eine solche Weise befehligen? Er vergleicht es mit sich selbst, mit seiner eigenen Welt, die er kennt. Wenn er sagt zu seinem Soldat, geh da hin, mach das, oder zu seinem Knecht, dann machen die das. Das ist eine Selbstverständlichkeit für ihn. Das ist unbedingter Gehorsam, der im Militär so üblich ist. Und er hat die gleiche Sicht von Jesus in Bezug auf Krankheit. Dass es gar nicht anders geht, als dass sein Knecht gesund wird, wenn Jesus es nur sagt, wenn Jesus nur den Befehl gibt. Vergleichen wir das mal mit seinen Jüngern. Als Jesus den Sturm gestillt hat, wie haben die Jünger damals reagiert? Im nächsten Kapitel 8, Vers 25 sagen sie, wer ist denn dieser, dass dieser auch den Winden und dem Wasser befiehlt und sie ihm gehorsam sind? Und sie haben das gesagt, nachdem sie schon Wunder gesehen haben, verschiedenste Art. Sie haben so viel mit Jesus erlebt und gesehen und dann sind sie in dem Boot und wundern sich schon wieder, ja, wer ist denn das, wer kann denn so eine Macht haben? Aber für den Hauptmann stellt sich diese Frage gar nicht mehr. Und dieser Glaube des Hauptmanns ist wirklich größer als alles, was Jesus bis dahin in Israel gesehen hat, einschließlich dem Glauben seiner Jünger. Und so zeigt uns Gott ein Beispiel der Frucht, die aus einem lebendigen Glauben an Gott erwächst. Und wir müssen hier den Zusammenhang sehen. Es war dieser Glaube, der seine Demut hervorgebracht hat. Diese Demut hat Wurzeln, die kommt irgendwo her. Und es ist dieser lebendige Glaube an Gott. Und es war dieser lebendige Glaube, der diese Frucht in seinem Leben hervorgebracht hat, die wir auf vielfältige Weise sehen. Der Hauptmann hatte keine Macht, seinen Knecht zu heilen. Er kann ihnen befehlen und alles, aber wenn sie krank sind, da kann er nichts machen. Und so haben auch wir nicht die Macht, zu heilen. Aber wie der Hauptmann können auch wir uns an Jesus wenden. Mit allen Fragen und Problemen, die wir haben. Und er hat alle Macht der Welt. Er kann heilen, er kann beleben, kann uns auch geistlich beleben, wenn wir irgendwo auf dem Abstellgleis sind. Wenn wir uns nur an die vergangenen Zeiten erinnern, wo wir näher am Herrn waren, wo wir mehr seine Hand in unserem Leben gesehen haben und jetzt sind wir irgendwo im Alltag verstrickt. Wir können nicht einfach da selbst raus. Aber Jesus kann uns da rausholen. Er kann unseren Glauben, unser Leben beleben. Er kann uns frisch machen, wie am ersten Tag. Und Jesus hat die Macht, Tote zum Leben zu erwecken. Er ist in der Lage, alle diese gute Frucht in uns hervorzubringen. In Johannes Kapitel 15 sagt Jesus, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn du in Christus bleibst, wenn du mit ihm verbunden bleibst, dann wird dein Leben unweigerlich Früchte tragen. Wie beim Hauptmann, den wir hier heute im Text sehen. Aber wenn du dein Leben anschaust und du siehst diese Frucht nicht, dann könnte das Problem das sein, dass du einfach nicht in ihm bleibst. Wir sollten uns immer wieder an Jesus wenden und von ihm alles erwarten. Und der Vergleich zum Weinstock ist so schön, die Rebe, sie bleibt im Weinstock und bekommt alles vom Weinstock, was sie zum Leben braucht. Bekommt den Lebenssaft, den sie selbst nicht bekommen kann. Und die natürliche Folge ist, dass Frucht entsteht. Das ist ganz normal. Aber eine Rebe, die abgeschnitten ist vom Weinstock, die kann überhaupt nichts hervorbringen. Die bleibt einfach nur liegen und verdorrt. Lernen wir vom Hauptmann, uns zu demütigen vor Gott und zu ihm zu laufen mit allen unseren Anliegen. Lasst uns demütigen vor dem, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Amen.